Damen, meine Herren, herzlich willkommen zum Workshop Nummer 8 im Rahmen der GMW 2013. Ich freue mich über Ihr Interesse und dass Sie den direkten Weg von der Mensa hier gerade rüber gefunden haben, in das Informatikkabinett. Dass wir ausnahmsweise in einem Rechnerkabinett sind, deutet darauf hin, dass Sie auch damit arbeiten sollen, mit diesen Geräten, die hier vor Ihnen stehen. Ganz einfach deshalb, weil wir im Rahmen unseres Projektes mit E-Learning-Kursen arbeiten und ich möchte Ihnen heute einen Einblick geben in das Projekt an sich und B, wollen wir dann mit verteilten Rollen, so wie es hier ausgeschrieben war, auch mal aus Lehrersicht, aus Lehrenden-Sicht und aus Schülersicht mal in diese Kurse hineinschauen, sodass Sie also auch als Partnerarbeit dann mal vergleichen können, was sehen Sie denn der Lehrer, was ich hier mache und auch umgedreht und das mit verschiedenen Rollen machen. Ich würde Ihnen erstmal das Projekt oder die Projekte etwas vorstellen, deswegen steht dort ein Fragezeichen. Das erste Projekt, was sich mit E-Learning in der Schule in Sachsen beschäftigte, ist inzwischen schon abgeschlossen. Wir sind jetzt beim Nachfolgeprojekt und dazu möchte ich Ihnen zunächst ein bisschen was sagen. Wenn wir uns dann ein bisschen in das Projekt eingedacht haben, würde ich mit Ihnen gemeinsam mal einen Kurs anschauen, wo Sie zunächst erstmal keiner Lernwegsteuerung unterliegen. Das heißt, dort können Sie sich wirklich einfach mal umtun und mal schauen, wie so ein Kurs im Allgemeinen aufgebaut ist. Und dann danach steigen wir in dieses Rollenspiel ein und gucken mal nach, wie denn dort eigentlich ein Schüler mit einem solchen Kurs arbeitet. Nur ist die Frage, sind Sie irgendwie selbst in der Hochschullehre tätig? Wer ist Hochschullehrer oder in der Lehre tätig, sagen wir mal so? In der Schule tätig als Lehrer? Nein? Sie wollen erst noch beginnen oder es kommt auf Sie zu? Oder wie ist das? Nein? Ja gut, schauen Sie sich einfach mal an, vielleicht finden Sie auch Gefallen dran. Manchmal ist so dieser Begriff E-Learning auch ein bisschen abschreckend, ist so meine Erfahrung, wenn dann Lehrer oder Lehrende das hören, E-Learning, weiß ich nicht, mache ich nicht. Ja. Vielleicht kann man aber dort auch ein bisschen die Angst abbauen, wenn man dort entsprechend sich den Personen nähert und das Ganze ein bisschen vorstellt. Ja, das kennen Sie, egal wo Sie jetzt tätig sind. Das sind so typische Anfragen, auch ein durchaus verbindendes Element. Vielleicht kommt die eine oder andere Frage Ihnen bekannt vor, dass sie Ihnen gestellt worden sind. Oder Sie haben früher Ihrem Hochschullehrer auch diese Frage gestellt, stellen Sie das ins Netz und machen Sie mal nicht so schnell. Das sind so typische Fragen, die also sowohl in der Hochschule vorkommen, der Lehre, als natürlich auch in den Schulen. Selbst dort habe ich diese Fragen auch schon gehört. Das kann also auch durchaus von einem Schüler stammen. Und bevor wir losgemacht haben und begonnen haben mit unserem Projekt, haben wir zunächst erst einmal eine kleine Bedarfsanalyse gemacht. Das heißt, wir haben mal Hochschullehrer gefragt, worin sehen Sie denn so die Defizite, wenn junge Studenten im ersten, zweiten Semester bei Ihnen anfangen? Das heißt, wir haben also unsere Hochschullehrer vor allem konzentriert, die die Lehrer in dem ersten Studienjahr so haben, also die ganzen neuen Studentinnen und Studenten dann dort entsprechend bespaßen dürfen. Ja? Das sind mal so ein paar Zitate von diesen Hochschulprofessoren, die also dort befragt worden sind. Sie sehen, es geht eigentlich gar nicht so sehr um Inhalt, das war so eher die zweite Schiene, sondern es geht um Defizite in den Kompetenzen, die die Studenten oder die Schüler dann also als Abiturienten in die Hochschule mitbringen. Also, dass man vielleicht auch mal die Notwendigkeit erkennt, einfach jetzt erstmal sich Wissen anzueignen, ohne dass man jetzt genau weiß, wozu ist denn das eigentlich jetzt dienlich, wann brauche ich denn das wieder und solche Dinge, ja bis hin. Ein Thema, was immer häufiger und größer wird, ne? Satzbau, Orthographie und so Dinge, das sind also so Defizite, die Hochschullehrer hier sehen. Und wir haben in diesem Zusammenhang auch gefragt, was ist denn so gewünscht, was brauchen denn die Schüler, wenn sie jetzt zu Ihnen kommen, was sollten wir denn in die Schulen mitnehmen, beziehungsweise was sollten wir vielleicht versuchen, über E-Learning dann letzten Endes hier auszugleichen in den Schulen, was kann die Schule vielleicht gar nicht liefern, wo sind denn Lücken, wo sind denn nach Ihrer Meinung nach Bedarfe. Ne? So, Sie sehen also, Neugier auf Neues ist wichtig. Allgemeinwissen wird verlangt und natürlich auch so ein paar inhaltliche Dinge. Ein ganz signifikantes Beispiel der ganzen Sache war, dass die Professoren vor allem aus den naturwissenschaftlichen Bereichen als Inhaltsanforderungen zum Beispiel Matrizenrechnung vorgaben. Wenn man also Mathematiker so fragt, was brauchen Sie denn so, was soll denn die Schule, das Gymnasium mitgeben? Dann sagen die häufig, Differentialrechnung muss sicher sein, Integralrechnung muss der Sinn bekannt sein, mehr brauchen wir dort nicht, den Rest bringen wir bei. Vektorrechnung ist eine ganz wichtige Sache und Gleichungssysteme sind wichtig und Matrizenrechnung ist wichtig. Das sind so die fünf Säulen, die uns die Professoren genannt haben, auf denen die aufbauen möchten. So, was sie als Grundlagen betrachten, und beispielsweise ist die Matrizenrechnung in den Lehrplänen der sächsischen Gymnasien nicht dran. So, das ist also schon das Erste, und die Professoren fallen dann aus allen Wolken, wenn man sagt, also Matrizenrechnung können sie bei sächsischen Abiturienten eigentlich knicken. Und dann gibt es andere Bundesländer, wo ich mein Abitur machen kann und kann Mathe abwählen. Ja, die sind natürlich dann auch nicht allzu lange da, das ist dann auch klar. Ja, das sind also solche Defizite, die hier auftreten, und nun ist die Frage, wie kann man diese Defizite denn nun hier beseitigen? Man merkt das auch immer selber, ich habe ja 20 Jahre mit Schülern zu tun gehabt, dass da also manchmal vollkommen falsche Vorstellungen existieren, was die Schüler so an Erwartungen an das Studium mitgeben. Ne? Gerade als Informatiklehrer hat man dann häufig immer mal solche Leute, die meinen, ich habe jetzt die dritte Grafikkarte eingebaut und ich kann ein Spiel programmieren, also kann ich Informatik studieren. So. Ja, dass da also 80% Mathematik dahinter liegt und das eigentlich das Wesentliche ist, das wissen manche gar nicht so richtig. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch ziemliche Defizite, haben Sie gerade gehört, was so die Hochschule an Erwartungen stellt an ihre Abiturienten. Ja, und die Frage ist, wie kann man das machen, wie kann man die Schüler also dabei unterstützen, Studienorientierung zu betreiben und auch eine Studienvorbereitung zu betreiben. Die Schulen machen ja viel. Ne? Wenn Sie das so wissen, vielleicht aus der Verwandtschaft, da gibt es diese Vorbereitungskurse. Die Uni bietet meistens Brückenkurse an, um erstmal alle so auf ein Level zu heben, bevor das Studium überhaupt losgeht. Ne? So, es gibt alle möglichen Maßnahmen von den Berufsschulzentren und solchen Dingen, dort entsprechend Werbung zu betreiben. Aber wir haben gesagt, das reicht nicht aus. Wir gucken jetzt mal nach, wie wir die ganze Sache denn mit E-Learning-Szenarien machen können. Und sind dabei mit unserem Projekt auf drei Ebenen gegangen. Das eine ist die Studienorientierung. Was wir uns also nachher anschauen wollen, ist diese Lernplattform. Ich weiß nicht, ob der Name Ihnen ein Begriff ist. Opal kommt von Online-Plattform für akademisches Lehren. Es ist eine Migration von OLAT. OLAT kennen Sie vielleicht eher. Ne, eine Parallelentwicklung zu Moodle hin. Wir haben OLAT genommen deshalb oder Opal genommen, weil dort auf Opal nahezu alle sächsischen Hochschulen und Universitäten verortet sind. Das heißt, ein Schüler kann also nicht nur an der TU Dresden jetzt mal in das Opal hineinschauen, sondern der kann auch in alle anderen Hochschulen und Universitäten gucken, die dort einen Zugang erlauben, einen Gastzugang. Das machen die meisten. Ne, und kann sich damit also studienorientierend dort bewegen auf diesem Fenster. Normalerweise ist dieser Zugang zu Opal erst möglich, wenn ein Schüler als Student an der Uni eingeschrieben ist, sprich wenn seine Studienplatzwahl eigentlich ja schon abgeschlossen ist. So kann der also hier in den 11., 12. Klassen als zukünftiger Abiturient sich schon mal umtun. Ja, was kommt denn für mich in Frage? Welche Hochschule bietet denn was an? Was gibt es eigentlich an Studienrichtungen? Und das wird von den Schülern eigentlich immer recht gern genutzt. Zu dem Inhalt an sich, Content-Erstellung sage ich Ihnen nachher noch etwas dazu. Die Umsetzung liegt auf alle Fälle an dieser Schnittstelle. Das heißt, alle Kurse, die wir entwickelt haben, holen die Schüler auf dem Niveau 11., 12. Klasse ab. Das heißt, so diese ersten Teile sind erstmal so, ich nenne es immer vertrauensbildende Maßnahme. Ne, wenn der Schüler sich in so einen Kurs einschreibt, muss er das Gefühl haben, ich habe hier eine echte Chance, auch durchzukommen. Also wir setzen da jetzt nicht irgendwo mit universitärem Niveau an. Das würde vielleicht eher kontraproduktiv sein. Und das Ergebnis könnte sein, dass der Schüler sagt, dann studiere ich das nicht. Sondern wir holen sie dort ab und ziehen dann die Lernkurve also so weit hoch, dass das Anforderungsniveau dann etwa vergleichbar ist mit dem ersten, zweiten Studienjahr. Sodass ein Schüler, der komplett durch diesen Kurs durchgegangen ist, dann weiß, was wirklich im ersten, zweiten Studienjahr auf ihn zukommt. Und er weiß auch von sich selber, ob er mit dieser Situation klarkommt, dass eben mal niemand da ist, der sofort irgendwo eine Antwort hat oder eine Erklärung für ihn liefert, dass man sich selber mal kümmern muss, wie man Wissen konstruiert, dass man auch mal jemand anders fragen muss und vielleicht auch zusammenarbeiten muss. Ja? Unsere Schüler sind da manchmal sehr stark verschult, sage ich immer. Das heißt, die sind gar nicht in der Lage, sinnvoll mal gemeinsam zu lernen und dort mal zu kommunizieren. Was Facebook ist, weiß jeder. Aber wenn man dann mal fragt, habt ihr zum Bearbeiten dieses Kurses eine Facebook-Gruppe gebildet? Habt ihr euch dort getroffen oder so? Ach so, ja, das hätten wir machen können. Ne? Dann brauchen die manchmal ein, zwei, drei Kurse, bevor das dann einigermaßen begriffen ist und dann die Schüler auch wirklich mal zusammen eine sinnvolle Lerngruppe bilden. Ja, und die Arbeitsmethodik fokussiert also auf den Alltag des Hochschulstudiums. Ich zeige Ihnen nachher mal, welche Rollen wir hier in diesem Projekt vorgesehen haben. Eine Rolle des Kursbetreuers fällt meistens einem Lehrer an der Schule zu. Ganz einfach deshalb, weil der Lehrer dort auch ein bisschen pädagogisch tätig sein muss. Aber wir versuchen eigentlich immer, den Schülern auszureden, sofort an die Schüler oder an den Lehrer heranzutreten. Ich verstehe was nicht, helfen Sie mir mal. Sondern wir konstruieren das so, dass wir sagen, stellt euch vor, euer Kursbetreuer ist ein berühmter Professor, der ist in Amerika irgendwo tätig. Die Lehrer haben dann sofort meistens eine Uni, wo sie gern hinwollen. Und der ist heute einmal da, um sich euch vorzustellen. Und dann ist der nur noch per Mail, per Chat und so weiter erreichbar. Also nicht jedes Mal mit einem Zettel hinrennen und erklär mir mal was, sondern versucht bitte wirklich über solche webbasierte Kommunikation mit dem Lehrer dann in Kontakt zu treten. Das sind so die drei Säulen, auf denen wir aufbauen. Und ja, wie das so ist, es ist ein gefördertes Projekt vom Europäischen Sozialfonds. Da gibt es also ziemlich strenge und starre Vorgaben. Wissen Sie vielleicht aus Ihrer eigenen Praxis, unser Projekt lief das erste von 2009 bis 2012. Das war wahrscheinlich die Zeit, wo Sie es haben kennenlernen können. Es ging darum, diese E-Learning-Szenarien zur Studienvorbereitung mal zu erproben, also eine Erprobungsphase dort zu machen. Wir dürfen keinen Unterricht ersetzen, weder fachlich, also inhaltlich, noch zeitlich. Das heißt, die Schüler müssen das nebenbei mitmachen, diesen Kurs zu bearbeiten. Ja. Und wir mussten in unserem Projekt mindestens in dieser Laufzeit 900 Schüler in unserem Projekt dort entsprechend haben, die an solchen Kursen teilnehmen. Ja. Das Ergebnis davon sieht folgendermaßen aus. Das, was Sie hier sehen, ist eine Karte von Sachsen und an den Fähnchen dort, das sind die Gymnasien, die mitgemacht haben. Und an diesen kleinen Zahlen können Sie erkennen, wie viele Kurse an diesen Schulen gelaufen sind. Da gibt es also auch solche typischen Leuchtturmkurse, ne? Leuchtturmschulen, wie beispielsweise in Dresden gibt es eine, wo also 14 Kurse nacheinander über diese Projektlaufzeit gemacht worden sind. Also wir hatten Schülerinnen dabei, der Rekord war, glaube ich, 6 Kurse zu machen, davon 4 parallel, weil verschiedene Lehrer das angeboten haben. Und die Schülerin hat uns gesagt, ich weiß genau, dass das später genau mal so wird und jedes Fach ist wichtig und ich muss alles koordinieren können und alle Fächer gleichzeitig irgendwie bearbeiten. Ich will das einfach mal probieren, wie ich mit der Situation klarkomme. Ja, und die kam auch recht gut klar, muss ich sagen. Ja, das ist meine eigene ehemalige Schule hier, liegt also in Zentralsachsen. Naja gut, und da hat man Kollegen, die man dort ansprechen kann und da machen die schon auch mal ein bisschen mit. Ergebnis der ganzen Sache ist, zum Projektschluss hatten wir insgesamt 88 solche E-Learning-Kurse und damit insgesamt 1300 Schüler, die dort Kurse bearbeitet haben. Das sind natürlich auch immer die Schüler mit dabei, die eben wirklich 3-4 Mal solche Kurse gemacht haben, weil sie gesagt haben, ich habe da Bedarf, ich muss das einfach mal üben, wie ich da klarkomme damit. Ja? So, also ich denke, das sind schon Größenordnungen, da kann man schon von Erfahrungen sprechen, was wir hier gesammelt haben, sowohl im Umgang mit den Schülern als auch im Umgang mit den entsprechenden Kursbetreuern oder Lehrern. Dann war das Projekt beendet und die Frage kam, nachdem so das Ende des ersten Unibelt-Projektes da in Reichweite kam, ja, was machen wir denn jetzt? Unsere Schüler wollen das gerne weitermachen und ich habe schon wieder neue Schüler, können wir da nicht eine Fortsetzung machen? Und das ist uns auch gelungen, weil eben diese Schulen dort Bedarf angemeldet haben, die Kompetenzen der Schüler weiterzuentwickeln, die Studienorientierung per E-Learning zu machen, E-Learning überhaupt in die Schule zu tragen. Auch das ist ja noch ein ziemlich schwieriger Akt eigentlich momentan. Ja. Und so ist das neue Projekt entstanden. Sie sehen es an den entsprechenden Buchstaben. Das heißt ganz einfach und einprägsam COSEL, aber hier diesmal mit K geschrieben. Sie kennen ja den Namen an sich, aber dann schreibt man es ja mit C. Ja. So, das Projekt läuft seit Januar diesen Jahres. Und Sie sehen schon, wenn man jetzt sich überlegt, dass das ja im Januar diesen Jahres erst losgegangen ist, wir haben schon wieder 23 Kurse, die jetzt inzwischen laufen oder schon gelaufen sind, abgeschlossen sind und 260 Schüler sind momentan dort bereits in dem Projekt aktiv gewesen. Ich fahre heute noch zurück, damit ich morgen an die Schule fahren kann und wieder neue Kurse starten kann. Also momentan ist der Run wieder da, die Schuljahre haben ja nur gerade erst begonnen. Soweit erstmal zu dem Rahmen und zu den Größenordnungen, was Sie sich darunter vorstellen sollten. Ich will mal ein ganz kleines bisschen noch ins Detail gehen, aber nicht allzu sehr. Wenn Sie dann Fragen haben, unterbreche ich mal kurz und gebe Ihnen dann die Möglichkeit, dann noch das eine oder andere genauer zu hinterfragen. Für uns stand die Frage, wie kommen wir denn überhaupt zu solchen Kursen, zu diesen E-Learning-Kursen? Die erste Variante war, wir nehmen Kurse her, die Informatikstudenten, meistens Lehramt oder Medieninformatik, sowieso erstellen für Opal. Im Rahmen so einer studentischen Übung gibt es da Kurse. Ja? So, die Hoffnung ist relativ schnell geplatzt, weil sie einfach den didaktischen Anforderungen unserer Kurse nicht entsprachen. Die holten weder die Schüler ab, noch bildeten die einen bestimmten Bereich von Studienfächern ab und solche Dinge. Die Entwicklung der Lernkurve haute nicht hin und auch der entsprechende Umfang haute nicht hin. Die Kurse sind konzipiert für eine Lernzeit von ca. 10 bis 15 Stunden, was ein Schüler nebenbei machen soll. Und die Laufzeit, wir fahren also zu einem Start hin, da sage ich noch was dazu, ist so ca. 6 bis 8 Wochen. Das hängt immer so ein bisschen auch davon ab, wie der Klausurplan aussieht. Also wir wollen die Schüler nicht nebenbei stressen. Die sollen ganz einfach mal probieren, wie sie mit der Situation klarkommen, vor einem Rechner zu sitzen und damit zu lernen, wirklich aktiv zu lernen. So ist ungefähr der Rahmen. Ja, das ging also nicht. Die zweite Hoffnung war, es könnten ja Lehrer machen. Also Lehrer könnten doch eigentlich Kurse erstellen. Auch diese Hoffnung ist fast komplett geplatzt. Sie lachen, Sie wissen sicherlich warum. Wir müssen davon ausgehen, es gibt Studien darüber, dass der Aufwand von dem Kursautoring zur Lernzeit hin etwa 1 zu 20 ist. Das zeigen Erfahrungen, zeigen auch Studien. Das heißt, wenn Sie eine Stunde Lernzeit wirklich haben mit wirklich exakten E-Learning, mit Lernwegsteuerung allen, nicht einfach nur was hochladen und nun holt euch dort irgendwo das PDF ab, sondern wirklich mit Lernwegsteuerung brauchen Sie für eine Stunde Lernzeit 20 Stunden irgendwo Aufwand. Und das wird auch erreicht, denn unsere Kursautoren haben ihre 200 Stunden, die wir ansetzen und auch entsprechend dann per Honorarvertrag bezahlen, auch wirklich voll ausgeschöpft. 200 Stunden sitzt man dann schon dran. Sie sehen dann auch an dem Kurs an sich, wo wahrscheinlich diese Zeit auch hingegangen ist. Also war die Forderung, möglichst einfach, ein einfaches Verfahren zu entwickeln, einen Workflow zu entwickeln, der zu einem solchen möglichst sinnvoll aufgebauten Dokument kommt. Und wir haben dort im Rahmen unseres Projektes ein Verfahren entwickelt, das beginnt ganz einfach bei einem Textsatzsystem. Wir haben hier verwendet OpenOffice. Wir haben uns gegen Word entschieden. Zum einen brauchten wir nicht erst nochmal eine Lizenz kaufen, einfach eine ökonomische Überlegung. OpenOffice sagt ja schon der Name. Und zum Zweiten gelingt es mit OpenOffice sehr schnell daraus, eine solche Seite für Lernplattformen zu generieren. Problem war nämlich, dass wir ja angefangen haben mit Kursen in Mathematik und in Physik. Mathematik, weil mein Kollege Mathe und Informatik Lehramtsstudent war zur Laufzeit des Projektes und ich selber bin Mathe und Physiklehrer und Informatiklehrer. Also ging es mit solchen Kursen los, die wir auch selber erstmal erstellen können, dass man einfach selber erstmal probiert, wie das geht. Ne? Und Sie sehen schon hier an dieser Seite, das ist mal eine aus dem Bereich Gleichungssysteme und Grundlagen der Mathematik. Es ging jetzt darum, aus diesem OpenOffice-Dokument, was jeder ja eigentlich beherrscht, jeder kann mit Word umgehen oder mit OpenOffice umgehen, eine Opal-Seite, sprich eine Webseite zu bauen, die auch wirklich nahezu exakt eins und eins zu eins dasselbe Layout zeigt. Das war nicht so ganz einfach, vor allem deshalb nicht, weil wir ja hier so ganz bestimmte mathematische Abbildungen drin haben und die darzustellen war nicht so leicht. Ja, deswegen haben wir auch hier nochmal gekeult, auch danke an die Kollegen, die das alles vorbereitet haben hier. Wir haben hier noch extra den Browser, den Mozilla Firefox installieren lassen, weil selbst der neue Internet Explorer noch nicht in der Lage ist, unsere XML-Seiten hier sauber anzuzeigen. Der würde also hier alles zeilenweise zeigen und Matrix und so weiter wäre gar nicht erkennbar. Ja, das war also so ein bisschen die technische Herausforderung. Ich will Sie damit jetzt hier gar nicht weiter irgendwo langweilen oder so, bloß mal so vom Verfahren her, wie sowas aussieht. Das Geheimnis liegt darin, dass in dem OpenOffice eine sogenannte Extension eingebunden wird und diese Extension heißt Writer2XHTML. Das heißt, unsere Kursautoren, die wir uns gesucht haben, mussten zunächst mal mit dieser Lernplattform gar nicht umgehen können und auch mit Internetprogrammierung nicht umgehen. Das kann ich im Kursautoren eigentlich gar nicht abverlangen, es sei denn, ich nehme Informatiker her. Also ging es darum, wirklich diese Hemmschwelle ganz klein zu setzen, sehr niedrig zu setzen, ja, und dann zu sagen, okay, schreibe uns doch bitte deine Seiten, die du dann später in dieser Lernplattform sehen möchtest, erstmal in diesem OpenOffice. Du bekommst von uns eine Vorlage, eine Formatvorlage und in dieser Formatvorlage sind alle möglichen Dinge verortet. Also wie mache ich eine Gleichung dort hinein, wie mache ich gestalte ich einen Merksatz, wie gestalte ich ein Beispiel, dass das in allen Kursen exakt dasselbe ist. Und mit diesen Formatvorlagen wird diese Seite einfach hergestellt. Und wenn ich ein fertiges Dokument habe, wir haben zum Teil dann nochmal drauf geguckt als Didaktiker, haben wir gesagt, jetzt kannst du es exportieren. Und dann wird in OpenOffice diese Extension verwendet, Writer2XHTML, die wird einfach dort eingebunden, ist kostenlos alles und die generiert einen verhältnismäßig sauberen Webseitentext, Quelltext. Ja, das mündet also dann praktisch hier in einem Dokument vom Format HTML bzw. XHTML. Wir haben uns eine CSS-Klasse schreiben lassen, die dann praktisch genau das abbildet, was hier eben Quelltext heißt, weil dort irgendein informatischer Quelltext ist, oder was hier Merksatz heißt, heißt eben in der CSS-Klasse genauso und liefert letzten Endes dann das Layout, sodass niemand in irgendeinem internen Editor irgendwas machen muss. Denn so ein interner Editor ändert sich alle halben Jahre in Opal wieder. Dann stimmt wieder was nicht und man muss alles wieder neu anfassen. Wenn wir irgendwo einen Bedarf haben, was zu verändern, dann nehmen wir die ODT-Datei her, machen entsprechend dort die Korrekturen dazu und exportieren das nachher ins XML-Format und binden das dann einfach in die Lernplattform ein. So läuft das im Groben und Ganzen bei der entsprechenden Kurserstellung. Das ist das Ergebnis des Ganzen. Sie sehen, wir haben uns inzwischen von diesem Fächerkanon der Schule bewusst gelöst und sind so ein bisschen dahin gegangen, was denn die Schüler dort gerne auch vielleicht haben wollen. Was sind denn so die Hits und Trends so bei der Studienwahl? Wo muss man denn vielleicht mal einen Kurs machen, um denen zu zeigen, was da funktioniert und was nicht? Sie sehen hier in manchen Kursen auch dahinter, es gibt da zwei verschiedene. Zum Beispiel bei diesen allgemeinen Kursen hier wissenschaftliches Arbeiten, einen mit dem klassischen Testszenario und einen mit dem wissenschaftlichen Arbeiten mit E-Portfolios. Dort wollen wir versuchen, mit den Schülern gemeinsam auch mal zu zeigen, dass es eben nicht einfach nur klassische Szenarien gibt, wie Inhaltsseite angucken, was aufschreiben, dazu einen Test lösen oder eine Aufgabe lösen und dem Lehrer die Lösung zuschicken und solche Dinge, sondern den Erkenntnisgewinn einfach selber mal zu reflektieren und in einem E-Portfolio zu formulieren. Da sind wir momentan gerade in der Testphase, weil das auch im Kommen ist, selbst in den Schulen. Die Schulen müssen jetzt Portfolios und solche Dinge anlegen. Da haben wir gesagt, okay, wir bieten das einem Schüler an, der kann wählen, welches von den beiden Testszenarien er denn machen möchte und ausprobieren möchte. Und es wird noch Neues noch hinzukommen, da sind wir noch in der Arbeit, deswegen steht es hier noch nicht dahinter. Irgendwann steht dann hier beispielsweise mal bei Wirtschaftspolitik oder bei Unternehmensführung noch 3D dahinter. Wir sind jetzt dabei mit unserem Projektpartner, das ist diesmal die T-Systems MMS, dort noch eine 3D-Welt aufzubauen, sodass ein Schüler mit seinem Kollegen dort sich mal in einem virtuellen Raum treffen kann, dort entsprechende Aufgabenlösungen sich gegenseitig präsentieren kann und solche Dinge. Weil wir auch ganz einfach mal das Betreuungsszenario noch ein bisschen auflösen wollen. Eben nicht, dass ein Lehrer in der Schule seine eigenen Schüler betreut, sondern dass wir möglichst aus allen möglichen Schulen Schüler zusammen haben und ein Lehrer sitzt irgendwo und betreut das und das alles per Webkonferenz, also über virtuelle Klassenräume beispielsweise. Da sind wir noch in der Entwicklung, aber wir haben dort zum Teil schon Testläufe auch machen können in einem anderen Kontext mit Lehrern beispielsweise im Rahmen von einem Zertifikatskurs und so Schulungen und das funktioniert relativ gut. Wenn die Lehrer merken, dass der Aufwand recht klein ist, dann ist auch die Hemmschwelle entsprechend kleiner und dann versucht man das auch wirklich mal über eine solche Webkonferenz. Das sind also so die Themenbereiche, die wir haben und das sind die Rollen, die wir dort also den entsprechenden Personen zuweisen. Klar, im Mittelpunkt steht natürlich der Schüler, der möglichst mit seinen Leuten in diesem Kurs dort entsprechend auch kollaborativ zusammenarbeiten soll. Sie sehen anhand dieser Symbole hier, welche Kanäle denn die Schüler dann nutzen, wenn sie sie dann endlich mal nutzen, um miteinander zu kommunizieren. Ne? Also dann kommt man wirklich dazu, in Facebook mal eine Lerngruppe zu bilden oder per Mail oder per Skype mal was zu tun. Und ich sagte ja vorhin schon, zum Lehrer hin macht uns das ein bisschen Probleme. Diese persönliche Ansprache des Lehrers, können Sie mir nicht mal kurz helfen. Dort ist es dann einfach das pädagogische Geschick des Lehrers, zu sagen, auf der einen Seite lasse ich die jetzt wirklich mal alleine arbeiten. Die sollen ja auch mal. Und die sollen mal auf ein Ziel hinarbeiten, wo gesagt wird, okay, nach 6 Wochen beispielsweise treffen wir uns wieder, unterhalten uns mit euch und wollen einfach von euch mal wissen, wie seid ihr denn klargekommen? Wir machen keine inhaltliche Prüfung, was stand denn in diesem Merksatz, sondern ihr sollt uns erzählen, wo gibt es denn Probleme? Was kann man denn besser machen? Ja, vielleicht braucht ihr einen zweiten Kurs, um solche Erfahrungen dann nochmal umzusetzen, solche Dinge. Und dazu gehört beispielsweise eben auch, dass ich nicht immer sofort meinen Lehrer da habe. Manche Schüler finden das ganz angenehm, andere sagen, wir haben auch Extrembeispiele gehabt. 2 Schüler haben dann danach, nach so einem Kursabschluss, dann explizit gesagt, also ich möchte einen Lehrer haben. Wenn ich keinen Lehrer habe und soll vor dem Monitor sitzen, dann bin ich so abgelenkt. E-Learning ist für mich nichts. Gut, das ist eine Erkenntnis. Warum denn nicht? Wenn der Schüler das weiß, dann kann er natürlich keine Studienrichtung einschlagen, wo vielleicht irgendwo 60% des Studiums als E-Learning bestehen. Wenn er mit dieser Situation nicht klarkommt und er meint, er kann es auch nicht lernen, weiß er es halt schon vorher und nicht erst, wenn er schon halb auf der Nase liegt. Ja, Tutor ist einer von uns, von der TU Dresden. Im Normalfall ist das sogar der Kursautor. Der soll sich dann von seinen 200 Stunden meistens noch ein bisschen Platz lassen und betreut das dann fern. Also der fährt höchstens mal zu so einem Kursstart mit hin, wo wir uns vorstellen, wo wir die Lernplattform einführen und solche Dinge. Ansonsten hält er sich relativ zurück, steht dann zu Fragen zur Verfügung, wenn mal inhaltlich irgendwas ist. Also häufigste Frage ist bei einem Schüler, ich habe den Test mit Sicherheit richtig gemacht und kriege aber 0 Punkte, was ist denn da los? Dann kann der mal reingucken, habe ich dort vielleicht ein Recht falsch gesetzt oder eine Zahl falsch eingetragen oder hat der Schüler wirklich einen Fehler gemacht? Das sind dann solche Dinge, was der Tutor macht. Und ich glaube, die Schüler finden das auch immer recht nett, wenn die mal sehen, dass also dieses Projekt nicht aus dem universitären Himmel fällt, sondern dass da auch wirklich Leute dahinter stehen, die dann auch zum Kursabschluss mit da sind und sagen, ja, du hast recht, ich kann die Seite vielleicht nochmal besser machen oder das war so und so gedacht und da musst du einfach nochmal drüber nachdenken. Wir würden uns heute also praktisch auf diesen beiden Bereichen bewegen, ja, mal Schüler sein und mal Lehrer sein und uns mal anschauen, wie denn dort so die entsprechenden Sichten aussehen. Und eigentlich ist es vollkommen egal, welche von diesen Kursen wir hier verwenden. Ich würde mal Kurse nehmen wollen, die in den Schulen schon mehrfach gelaufen sind. Nicht erschrecken, wenn da jetzt was Mathematisches oder was Physikalisches kommt. Sie sollen ja dort jetzt nicht irgendwas dran arbeiten oder vielleicht, gut, vielleicht haben Sie noch ein bisschen in Erinnerung, ne, an Ihre Zeit damals in der Schule. Macht nichts. Wir nehmen mal einfach den Kurs Thermodynamik her, sodass Sie sich einfach mal durchklicken können, woraus besteht denn der Kurs, wie ist denn sowas aufgebaut. Ne? Und danach dann, nachdem wir das gemacht haben, nehmen wir uns mal zwei Kurse vor, die getrennt voneinander lauffähig sind, die aber auch aufeinander aufbauen. Das sind zwei Kurse, die die Lehrer gerne nacheinander machen. Wenn die Schüler sagen, ich würde es gerne nochmal probieren, ich habe gemerkt, ich kann auf einen Termin nicht hinarbeiten oder sowas, dann baut man halt erstmal so einen Kurs zum Gleichungssystem und darauf aufbauen die Matrizenrechnung. Auch dort können Sie dann reingucken, dann allerdings mit verteilten Rollen, sodass Sie mal sehen können, was würde ich als Lehrer sehen, was würde ich als Schüler sehen. Bevor wir das aber machen, würde ich an der Stelle einen Cut machen. Und stehe jetzt erstmal für Fragen zur Verfügung, bevor wir reinschalten. Vielleicht machen wir es so rum. Was haben Sie für Fragen? Bitte schön.
Ich habe zwei Fragen. Einmal zu der Einführung der Kurse an den Schulen, wie das genau also vor Ort noch stattfindet.
Soll ich mal das Mikrofon hinhalten?
Was Sie da jeweils an der Schule dann auch machen, was ja Ihre Tätigkeiten sind, wie Sie mit den Schülern da arbeiten. Und ob es eine Überlegung war oder ob es vielleicht auch irgendwie sowieso schon eingebunden ist, was ich nur gerade nicht gehört hatte, dass Professoren und Professorinnen auch in irgendeiner Weise in dem Konzept mit drin sind, in den Kursen mit drin sind, Ergebnisse sehen, weiß ich nicht.
Okay. Ja, zu dem Betreuungsszenario an sich. Also uns war es ganz wichtig, dort wirklich den Kontakt zum Schüler herzustellen. Läuft also ungefähr so, dass wir erstmal die Schulen angeschrieben haben, das Projekt vorgestellt haben. Mit mehr oder weniger guten und schlechten Erfahrungen, bis dahin, dass also Sekretärinnen Mails aussortieren und sagen, das ist nicht wichtig und dann kommen wir gar nicht in die Schulen rein und solche Dinge. Dann melden die Schulen bei uns Bedarf an und der Lehrer, der sagt, ich traue mir es vielleicht zu, mal sehen, was das wird, sucht sich die Schüler zusammen. Das ist also auf freiwilliger Basis. Ja. Die Schüler sagen, ich hätte Interesse, ich würde es einfach mal versuchen. Ja. Vorgabe ist, das ist manchmal ein bisschen schwierig, es müssen pro Kurs immer 12 Schüler dabei sein. Ist einfach eine Vorgabe des Geldgebers, wie das so ist. Ne? So in manchen Schulen, wo ich 50 Abiturienten habe, dann 12 Leute zu finden, die dann zusätzlich noch verschiedene Kurse machen, ist dann etwas schwierig. Aber wenn das alles gelaufen ist, fahren wir an die Schule hin und stellen den Schülern in ein bisschen anderer Form, als ich es jetzt bei Ihnen gemacht habe, aber erstmal das Projekt vor. Was ist für uns wichtig, was ist für uns nicht wichtig? Wir betonen nochmal, dass es nicht darum geht, dass der Schüler danach fit in Gleichungssystemen und in Matrizenrechnung ist, sondern dass er weiß, was E-Learning für ihn bedeutet und ob er mit dieser Situation klarkommt, sein Lernen alleine gestalten zu können. Mit all seinen Vorteilen und Nachteilen. die wir dann später auch mal abfragen, wie sieht denn das der Schüler? Ja? Also wir nehmen den auch erstmal so ein bisschen die Angst. Es gibt manche Schulen, da ist an E-Learning nicht viel gelaufen oder gar nichts gelaufen, beziehungsweise denken Lehrer, wenn ich irgendwelche Protokolle oder wenn ich irgendwelche Deutschtexte auf eine Lernplattform hochlege, ist das E-Learning. Ist es ja nicht. Ne? Das zeigen wir den Schülern erstmal. Wir machen mit denen die Einführung in diese Lernplattform Opal. Machen uns einen Termin aus, wann wir wiederkommen, wann sie ungefähr meinen, fertig zu sein nach 6 bis 8 Wochen und dann geht's los. Wichtig ist also immer, wenn der Schüler jetzt anklickt, Mail an den Tutor oder Tutor fragen, dass er schon mal das Gesicht gesehen hat und natürlich auch den Lehrer gesehen hat. Wenn das dann mehrmals ist, also wir fahren auch in ganz Sachsen durch die Gegend dadurch, das haben wir aber in unserem Projekt so auch einkalkuliert. Für uns ist es auch ganz interessant, zu gucken schon mal vorher, wie denn so die Chemie zwischen Schüler und Lehrer funktioniert. Wie agieren die denn jetzt gerade noch miteinander? Und was ist denn dann vielleicht zu erwarten, wenn das dann mal 6 Wochen lang per E-Learning funktionieren soll? Ja, da gibt es also ganz große Extrema, diese pädagogische Herausforderung, den Schüler auf der einen Seite geschickt zu führen und auf der anderen Seite aber auch wirklich mal alleine arbeiten zu lassen. Das wird ganz unterschiedlich qualitativ gelöst. Das geht von dahin, dass Lehrer sagen, Hausaufgabe bis nächste Woche ist also dieser Test. Vollkommen daneben, ja, bis dahin, dass sich manche Lehrer auch ganz rausziehen, 6 Wochen die Schüler arbeiten lassen und dann zu merken, dass nichts geworden ist. Ja, das muss man dann einfach sehen, deswegen wollen wir auch gerne die Lehrer kennenlernen. Und die jetzt da drin sind, da wissen wir, das läuft alles. Ja, dann lassen wir die Schüler arbeiten und dann fahren wir nach 6 bis 8 Wochen wieder hin und machen mit den Schülern eine Auswertung. Erstmal mit Beisein des Lehrers, manchmal geht er dann auch einfach selber mal raus. Wenn es neue Lehrer sind, wo man dann auch mal fragen kann, wie habt ihr euch denn so betreut gefühlt? Hat euch das gereicht? Was sagt ihr dazu? Ne? Dann kann das manchmal sein, dass man die Schüler und die Lehrer auch mal getrennt befragen muss. Wir fragen die dann, was habt ihr für Erfahrung gesammelt? Was war an dem Kurs gut? Was war nicht gut? Wo seht ihr die Vorteile des E-Learnings? Wo seht ihr die Nachteile des E-Learnings? Vorteile können Sie sich sicherlich ausdenken. Die Schüler wissen das wirklich sehr schnell zu schätzen, dass ich eben nicht früh 7.30 Uhr für Mathematik fit sein muss, weil ich das dann in der ersten Stunde habe, sondern wir fragen die dann auch mal, wann habt ihr so gearbeitet? Wann ist denn nochmal so ein Hype am Tag? Ja, da kommen die unterschiedlichsten Antworten. Manche sagen, nach der Schule geht sofort noch was, da bin ich gerade richtig so drin. Manche sagen, nach der Schule geht gar nichts, es geht nur am Wochenende. So, das ist ja der Vorteil bei E-Learning. Ich kann selber entscheiden, wann ich was mache. Ja, das wissen die sehr schnell. So. Gibt es unterschiedlichste Tageszeitungen. Top-Antwort war, ich stehe früh um 4 auf, da kann ich am besten arbeiten. Wer es weiß, ist doch schon mal fürs Studium entsprechend vorbereitet. Er weiß schon mal, wann er seinen Tag beginnen muss. Ne? So, das machen wir dort alles. Jetzt machen wir das sogar noch ein bisschen technisiert. Wir haben ja inzwischen nun auch schon ein bisschen Technik zu interaktiven Tafeln und solchen Dingen, sodass wir dort Befragungsgeräte mitnehmen und die Schüler dann auch mit einem so einem Handsender dann abstimmen lassen zu 10 Fragen, die wir dort einfach durchspulen, einfach damit wir auch ein bisschen Statistik haben. Ja. Professoren, muss ich sagen, weil das die zweite Frage war, Professoren sind in unserem Projekt hier jetzt direkt aktiv nicht beteiligt. Das ging einfach nicht. Wir haben ja diese Betreuung über Honorarverträge und so weiter gelöst. Und dafür jetzt einen Professor zu finden, ist sehr schwierig. Wo Sie aber beteiligt waren, und das ist eigentlich auch eine sehr schöne Sache gewesen, bevor diese Kurse, die ich Ihnen hier anzeige, in die Schulen gehen, sind die 3-mal evaluiert worden. Einmal fachlich, und das haben meistens Professoren oder Hochschulmitarbeiter gemacht, die also nochmal drauf geguckt haben, damit nichts Falsches drinsteht, denn die Kurse sind gestaltet worden sehr häufig von Lehramtsstudenten. Das war jetzt so unsere Zielgruppe, die wir dann gefunden haben. In Sachsen ist das so gewesen bisher, dass die ihren Abschluss gemacht haben. Das ist so meistens im Wintersemester gewesen. Das heißt, sie haben im Februar ihren Lehramtsabschluss in der Tasche. Aber das Referendariat, was angeschlossen wird, ging erst im Sommer los. Das heißt, die haben ein halbes Jahr lang in der Luft gehangen, mussten sich irgendeinen Job suchen. Ja, und da 200 Stunden den Job zu bekommen, ist schon was ganz Gutes. Die haben das uns also dort entsprechend entwickelt. Und die haben ja auch ein gewisses pädagogisches Händchen. Muss man auch dazu sagen, mehr oder weniger, aber das merkt man ja schon so, wenn man mit den zukünftigen Kursautoren dann mal spricht. Und die haben uns die Kurse entwickelt. Das war die erste Stufe. Meistens irgendein Hochschulmitarbeiter, zum Teil Professoren, haben dann dort drauf geguckt, haben es inhaltlich abgesegnet. Die waren auch beteiligt, zum Beispiel der Bereich von Professor Köhler, der vorhin zur GMW was gesagt hat. Der ist dort also ziemlich involviert in unserem Projekt. Das sind diejenigen, die aus Sicht des E-Learning-Experten drauf gucken. Die schauen also nicht inhaltlich nach, sondern die schauen nach, wie ist denn die Lernwegsteuerung? Ist denn das aus Sicht des E-Learnings so praktikabel, wie das momentan geht? Und das Dritte, Ja, wer fehlt noch? Wer sollte noch drauf gucken, Ihrer Meinung nach? Haben wir auch noch gemacht. Ein Lehrer. Der also nicht viel von E-Learning versteht, der einfach mal guckt, ist das für meine oder ist das für Schüler machbar? Ja, die haben auch nochmal einen ganz anderen Blick drauf und dann haben die auch nochmal Hinweise gegeben. Dann ist das Ganze nochmal gegebenenfalls nachbearbeitet worden und dann gehen die erst in die Schule. Ja? Aber so eine Kursbetreuung machen die eigentlich nicht mit. Da ist einfach dann auch die Zeit nicht da und das ist dann zu unaktuell. Wenn dann schon mal eine Anfrage von einem Schüler kommt, dann muss die auch relativ schnell gelöst werden, weil in den Kursen ja eine Lernwegsteuerung drin ist. Das heißt, einfach gesagt, wenn ein Schüler einen Test beispielsweise noch nicht absolviert hat oder eine Aufgabenlösung nicht abgegeben hat, kommt er dann irgendwann mal nicht mehr weiter. Wir wollen damit einfach auch vermeiden, dass der mit dem Schwierigsten unten anfängt und sagt, verstehe ich nicht, mache ich nicht, sondern der wird wirklich durch den Kurs durchgeführt und da muss schon dann irgendwann auch mal zeitnah reagiert werden. Und das kann man von dem Professor meistens nicht so verlangen. Ne? Ja, weiter Fragen.
Und gerade da im Anschluss, also wenn die Lehramtsstudierenden dann Kurse entwickelt haben, gab es dann bestimmte Qualitätsmerkmale oder irgendwas, die jemand das hat aussuchen müssen, haben sie gesagt, okay, es muss immer aus dem ersten und zweiten Studienjahr sein und es muss eben auch von den Aufgabentypen abwechseln.
Ja. Natürlich. Wir müssen jetzt gucken. Die Leute, die wir praktisch gesucht haben als Kursautoren, die müssen erstmal ein bestimmtes Anforderungsniveau erreicht haben und bringen. Das ist das personelle Qualitätsmanagement, was wir dort gemacht haben. Natürlich ist es auch schwierig bei den Kursen hier, das sind glaube ich insgesamt momentan 25 Lauffähige und diese 25 lauffähigen Kurse sind von 16 verschiedenen Kursautoren gemacht worden. Das heißt, irgendwann muss aber mal was rauskommen, was vergleichbar ist. Ne? Und da ist als Begleitmaterial, das kann ich Ihnen auch gerne zuschicken, ein wirklich recht umfangreiches Material entstanden, das heißt Kursersteller-Richtlinien und dort ist wirklich Punkt für Punkt aufgeführt, was in dem Kurs alles zu berücksichtigen ist. Ja, also es ist da eine Lerngruppe, die heißt so und so und so Tests sind so und so angeordnet und solche Dinge. Natürlich kann der entsprechende Autor entscheiden, wann er welchen Test macht und in welcher Form er einen Test macht. Bei universitärem Englisch beispielsweise ist das ja ein ganz anderes Befragungsszenario, was man dahinter legt, als wenn man das in einem Naturwissenschaftsaufgaben macht, wo man sagt, berechne mal was und gib mal was ab. Ne? Das schauen wir uns gleich an. Das ist dann die Entscheidung des entsprechenden Kursautoren, wobei wir natürlich bei den Kursautoren immer mit drauf geschaut haben und wir haben die mal gebrieft, haben also immer mal so alle 2-3 Wochen, je nachdem wie Bedarf war, dann mal geschaut und auch mal gesagt, also wenn du das so stellst, weiß der Schüler nicht, was er machen soll und solche Dinge. Na, das funktioniert dann schon alles, aber da gibt es ein recht umfangreiches Dokument dazu. Also eigentlich zwei. Eines, was nur Anforderungsdinge sind, wenn Sie das mal haben wollen oder so, schicken wir es Ihnen gerne mal zu. Mailadresse kann ich Ihnen noch mit anschreiben oder steht vielleicht noch im Material mit drin. Und wir haben ein zweites gemacht, diesen sogenannten Workflow, den ich Ihnen vorhin auf 2 Folien vorgestellt habe, den auch wirklich für Kursautoren mal ganz schrittweise mal aufgeschrieben, wie man was macht. Denn ich kann mit Freude vermelden, dass wir inzwischen auch 3 Lehrer haben, die tatsächlich Kurse machen. Die haben daran so Gefallen gefunden, die haben also Kurse mit den Schülern bearbeitet und haben gesagt, jetzt will ich selber mal versuchen, ich will jetzt mal selber was bauen. Ja? So, die bauen also für uns einen Kurs auch mit 200 Stunden Arbeitsumfang, das machen die alles nebenbei. Das sind aber dann solche Leute, die schon das fast als Hobby betreiben. Ne? Also wenn man mit denen spricht, dann schmeißen die schnell den Hörer hin, sagen, ich muss mal schnell eine Stunde halten und nach 45 Minuten rufen die wieder an. Ne? Also funktioniert das dann. Aber wenn man die Lehrer dann einmal hat und so einen Workflow hat, wo die sagen, so, das kann ich auch, dann geht das auch. Man muss ja nicht mit 10, 15 Stunden Lernzeit anfangen. Man kann ja für den Unterricht mal so ein kleines Szenario mit 2-3 Stunden stricken. Ne? Ja.
Unter welcher Lizenz haben Sie den Content, die Kurse?
Die Kurse, da die Lizenz von diesen, da ist eigentlich offen. Wir können das offen, wir haben sogar eigentlich die Auflage, das nachhaltig zu machen und damit sind die Kurse auch nachnutzbar. Das Einzige, was Probleme macht, ist der Zugang zum Opal. Ne? Wenn Sie dort solche Zugänge haben, dann können Sie dort gerne mal in die Kurse reinschauen, dann können Sie die auch dann später weiterverwenden. Ne? Das geht, ist ohne weiteres möglich. Dann bitte Bedarf anmelden.
Ja? Dann direkt anschließend vielleicht.
Ja?
Das ist aber nicht unter dem SCORM-Standard dann auch exportierbar. Oder?
Doch, jawohl. Da sind wir momentan gerade dran, weil es eine Zweitentwicklung geben soll. In Sachsen wollen wir ja jetzt dieses Opal, was wir momentan ja von der TU Dresden aus für die Schüler bereitstellen und hosten über entsprechende Finanzierungsmodelle. Ja, das soll später auch wirklich in die sächsischen Schulen kommen. Das wäre ja vernünftig, wenn ein Schüler mit einer Lernplattform in der Schule arbeitet und vielleicht sogar idealerweise mit demselben Account, aber wenigstens mit demselben Aussehen dann auch in der Hochschule weiterarbeitet. Da sind wir momentan gerade dran. Und dann muss es wichtig sein, oder ist es wichtig, die Kurse wirklich als GORM-Standard zu exportieren und in der zweiten Lernplattform wieder zu importieren. Das geht relativ gut. Da sind wir noch momentan in der Abprobung, wie das mal werden soll. Das
sind die können exportieren und importieren.
Ja, die Frage ist, ja gut, aber das ist dann eine zweite, also wir wollen das in der sogenannte OLAT, Schul-OLAT soll das mal heißen, mal rüberbringen und manches funktioniert eben dort nicht so richtig, wenn ich nicht übers GORM gehe, beispielsweise eben gerade diese ganzen Aufgaben exportieren, die Formeln mitnehmen, die Formelanzeige und so, das ist alles ein bisschen schwierig, aber es geht. Ja, gut. Noch Fragen? Sonst wäre es Zeit, dass wir mal in den Kurs reingucken. Ja?
Ja, klar. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist Ihr Ziel, dass die Schüler zum einen E-Learning-Kompetenzen entwickeln, auch so richtig selbstlernen.
Ja.
Aber
ja.
Es sollte ja auch zur Studienvorbereitung oder Orientierung dienen.
Ja.
Wie weit das Reinschnuppern in solche Kurse tatsächlich die Studienentscheidung beeinflusst?
Wir fragen das mit ab. Ja. Im Großen und Ganzen ist es meistens so, wenn man in der 11. Klasse anfragt, das hat mich auch mal als Lehrer immer ein bisschen erschreckt, dann ist ja eigentlich noch gar nicht so richtig klar, was mal studiert werden soll. Da ist die erste Frage, wollt ihr überhaupt studieren? So. Dann ist erfreulicherweise Nachbearbeitung so ein Kurses meistens zu konstatieren, dass dann doch die meisten studieren wollen erstmal. Ne? Die Richtung ist noch nicht ganz klar und dann fangen die an, da rumzuklicken. Das heißt, wir lassen also diese Logins, die wir ausgeben müssen, den Schülern dann auch noch auf Wunsch ein paar Wochen frei, sodass die dann Zeit haben, sich wirklich auf der Hochschullandschaft umzuschauen und dann mal nachzugucken. Manche machen das schon während dieser Zeit, manche haben es einfach vergessen, dann lässt man einfach noch ein bisschen Platz und dann machen die das auch. Ja, natürlich hängt das dann immer auch davon ab, was an Kursen diese Hochschulen freigeben. Das kann man ja vom Zugriff her beschränken. Und dann wird eben gesagt, nein, ich möchte da keine fremden Leute drin haben, sondern nur die mit dem Account von meiner Hochschule oder so. Ja. Interessant ist es dann, wir haben ja auch so ehemalige Schüler dann mal befragt, nachdem die dann schon angefangen haben zu studieren. Das Projekt lief ja immerhin 3 Jahre, also wir haben auch noch Kontakt zu solchen Schülern. Mal zu fragen, wie ist es euch denn ergangen? Wie ist denn das mit diesem Opal und so weiter? Da ist das Spektrum sehr weit. Also es gibt Studienrichtungen und auch entsprechende Hochschullehrer, die sagen, kommt für mich gar nicht in Frage, Opal ist nie genutzt worden, ja, oder überhaupt eine Lernplattform, das mache ich nicht, ich mache meinen klassischen Unterricht und so weiter. Bis dahin, gerade so Hochschulen für Technik und Wirtschaft und so, die sind dann manchmal sehr modern, wo man dann wirklich fast ausschließlich E-Learning hat und die sagen, super, ich wusste schon, wie es alles geht, habe es meinen Kommilitonen zeigen können und ich wusste auch, was auf mich zukommt und wo die Gefahren auch liegen, dass man auch mal schnell was beiseite legt und dann sich eine Welle aufschiebt und ja, wie das so beim Schüler halt so ist. Ne? Da gibt es schon interessante Rückkopplungen dabei. Bis dahin, dass man gesagt hat, ja, ich habe jetzt explizit mal diesen Kurs gemacht, weil ich das mal studieren will. Ich fühle mich bestärkt darin, ich freue mich jetzt drauf. Bis auch natürlich dahin muss man auch damit leben, dass jemand sagt, naja, wenn das alles dabei ist, dann lieber nicht. Gibt's auch, natürlich. Aber dann haben Sie die Entscheidung wenigstens schon gefällt, bevor es zu spät ist. Ne? Gut. Wollen wir mal in den Kurs erstmal reinschauen? Und zwar, wenn Sie da mal Interesse haben, dann kann ich Ihnen das gerne freischalten. Schauen wir in einen Kurs rein. Da gibt es eine Lerngruppe, die heißt Voller Zugang. Und bei vollem Zugang können Sie sich gerne einloggen dort. Dann unterliegen Sie nicht der Lernwegsteuerung, sondern können wirklich alles schon mal anklicken. Einfach, damit Sie erstmal eine Übersicht kriegen. Ne? Dazu brauchen wir jetzt also den Browser. Bitte jetzt wirklich den Mozilla Firefox verwenden. Ich hoffe, dass er auch wirklich überall installiert ist, damit wir dort auch die Formeln und so weiter sauber sehen können. So, ich habe Ihnen hier vorne, ich weiß nicht, ob es bis da zu erkennen ist, die URL angeschrieben. Wenn Sie den Browser gestartet haben, dann nehmen Sie bitte diese URL bildungsportal.sachsen.de. Wenn Sie einen Schrägstrich dahinter schreiben und Opal, dann kommen Sie auf diese Startseite, die Sie bei mir hier noch nicht sehen. Schalt mal um. Ich hoffe, dass das mit der Auflösung funktioniert. Geht das? Ja. Gut. So, Sie müssten dieses Bild dann erstmal sehen. Ja? Gut. So, ich darf Sie jetzt mal als virtueller Student der TU Dresden begrüßen. Wählen Sie mal bitte dort aus, TU Dresden. Und wie machen wir das jetzt? Gibt es unter Ihnen jetzt Bekannte, die gemeinsam oder zusammen als Lehrer-Schüler arbeiten wollen? Ich gebe Ihnen jetzt verschiedene Logins aus. Machen wir das mal so rum und so rum. Gut. Sie haben jetzt ein solches, ein solches, ein solches. Machen die Techniker mit? Wollen wir was mitmachen oder nicht? Angst vor E-Learning? Ich gebe Ihnen mal Lehrer-Login. So, Sie sehen schon an dem Login-Namen, ob Sie jetzt als erstes Lehrer oder Schüler sind. Zu Beginn macht das überhaupt nichts, weil Sie ja jetzt erstmal bloß in den Kurs sich einschalten sollen. Ne? So, ich hatte Sie schon mal angemeldet, wenn Sie jetzt bei der TU Dresden sind. Mal ein Bild gehen. So, und hier zum Login gehen. Dann müssen Sie bitte jetzt oben diesen Namen, dieses Schuh oder Lehr und diese Nummer eingeben. Und darunter dieses kryptische Passwort mit allen entsprechenden Zeichen bis hin zu eckigen Klammern und alles, was die Tastatur so hergibt. Wenn Sie dieses Feld sehen zum Bestätigen, ist das ein wunderbares Zeichen. Dann funktioniert alles. Können Sie sich bitte einfach weiterklicken. Diese Plattform an sich wird also so von nahezu allen sächsischen Hochschulen und Universitäten dort betrieben, über eine Firma, die heißt Bildungsportal Sachsen GmbH. Ja, die kriegt also dort nach entsprechenden Studenten- und Nutzerzahlen abgerechnet dann auch noch ein bisschen Geld. Das müsste jetzt der Startbildschirm sein, wobei bei Ihnen bei Lesezeichen und so weiter natürlich noch jungfräulich alles leer ist. Ne? So, wir warten mal einen kurzen Moment, bis alle soweit sind. Also Sie machen praktisch jetzt dasselbe, was ein Schüler auch macht, ne, wenn der beim Kursstart ist, was wir dem dort also entsprechend zeigen. Und jetzt kommt schon mal die Stelle, wo wir dem Schüler also die Möglichkeit zur Studienorientierung mal zeigen, wenn Sie mal bitte als nächstes auf die Lernressourcen und den Katalog gehen, müssten Sie auf diese Seite kommen. Das ist die vor- und nachgefragte Seite, ne, wo ein Schüler, der jetzt mit so einem gültigen Login unterwegs ist, eben mal nachschauen kann, was wird denn an der Hochschule für Musik in Dresden gemacht? Ist da was für mich dabei? Ja, so, vielfach sind die Zugänge sehr stark restriktiv begrenzt. Ja, das ist dann der Nachteil, das ist aber abhängig von der entsprechenden Hochschule. Sie sehen hier, wir haben hier Technische Universität. Ich klicke mal einen Schritt noch weiter. Wir nehmen dann einen etwas kürzeren Weg. Wenn Sie beispielsweise mal auf die TU Dresden gehen oder auf eine andere, dann sehen Sie, was es für Fakultäten gibt, was die anbieten. Also man kann sich jetzt hier auf dieser Plattform bewegen und in die Tiefe gehen und dann eben vielleicht mal nachschauen, was es dort für Angebote gibt. Bis dahin, dass es vielleicht sogar auch Möglichkeiten gibt, mal eine Vorlesung virtuell zu besuchen. Wenn die freigegeben ist, ist das durchaus möglich. Gut. Na, das ist so der Moment, wo die Schüler dann sagen, jetzt brauche ich noch ein bisschen Zeit, jetzt will ich noch ein bisschen rumgucken. Ne? Aber wir konzentrieren uns erstmal auf den Kurs. Wenn Sie mal bitte jetzt auf der linken Seite hier auf Suchen gehen und ganz einfach bei dem Titel hier oben mal den Begriff Kosel eingeben. Ja, natürlich. Ja. Was ist das jetzt für eins, ein Schul- oder ein Lehrer-Login? Gut. Wenn der Haken dran ist, müsste es eigentlich funktionieren. Ich habe die alle schon mal ausprobiert. Vielfach liegt das an den kryptischen Passworten da. Ansonsten tauschen wir es einfach mal aus.
Das sieht noch kryptisch aus.
Ach so. Das könnte an der geschwungenen Klammer hängen.
Ja, habe ich auch schon gedacht.
Ja. Probiert es mal. Ist ja Techniker hier, dann wird das schon hinkriegen. Ja. So, wenn Sie mal Kosel eingeben, dann warten wir mal bitte einen Moment. Können Sie also schon mal schauen, was an Kursen momentan im Angebot ist. Bei mir sehen Sie hier vorne noch ein bisschen etwas mehr. Alles, was auf B steht, ist noch in Bearbeitung. Also es ist noch entweder im Entwurf oder in Überarbeitung. Ja? Aber wenn Sie es schon gefunden haben, irgendwo müsste auch stehen Kosel Thermodynamik. Das ist der Kurs, wo ich Sie bereits angemeldet habe. Sie können hier gegebenenfalls weiterblättern oder alles anzeigen. Das ist der Kurs für das Umsehen auf einer solchen Plattform. Wenn was nicht geht, bitte kurz sagen. Ne? Wir haben ja hier Gehilfen im Raum. Gut. So, ich denke mal, dass die Struktur, die Aufteilung, ne, des Desktops und so weiter hier so intuitiv ist, dass man dort kaum etwas dazu sagen muss. Denn nicht wundern, das hängt ein bisschen hier von der Betreuung, von der Darstellung ab. Ganz links haben Sie die entsprechende Navigation. Da sind alle möglichen Kursbausteine drin. Bitte nicht wundern, dass Sie jetzt vielleicht zum Teil etwas anderes sehen, als hier vorne dargestellt wird. Das liegt daran, dass ich ja Autoren- und Betreuungsrechte habe. Sie sehen eventuell noch nicht einmal hier Mail an Betreuer. Das kommt immer erst dann zum Vorschein, wenn Sie sich in eine bestimmte Lerngruppe eingewählt haben. Ne? Mail an Betreuer würde heißen, dort wird also die Mailadresse des entsprechenden Lehrers oder des entsprechenden Hirsche-Mitarbeiters eingesetzt, der als Betreuer dort da ist. Und wir bieten also auch einen Skype-Support an, damit die Schüler mal ganz schnell was nachfragen können. So. Die Lehrer, die als Kursbetreuer eingesetzt sind, die sehen dann hier unter anderem noch das Lehrermaterial. Ja, auch das müsste bei Ihnen wahrscheinlich sogar verschwunden sein. Lehrermaterial ist wahrscheinlich nicht angezeigt bei Ihnen. Ich weiß nicht genau, was Sie jetzt für Rechte dort jetzt haben, wenn Sie in der Gruppe drin sind. So. Was wir nicht machen brauchen, das machen wir dann erst, ist diese Einschreibung hier. Ja, das muss ein Schüler machen, das zelebrieren wir auch mit ihm, damit dann auch tatsächlich dort mal gezeigt wird, wie man das macht, wie man sich Platz in einer Lehrveranstaltung an einer Universität dort reservieren kann. Das ist für die Schüler manchmal ganz neu und überraschend, dass man sagt, da gibt es keinen festen Stundenplan, du musst dir dann schon deine Fächer selber zusammen organisieren und erst nach 3 Jahren zur Bachelorprüfung musst du das und das und das liefern und nun kümmere dich, schreibe dich bei Zeiten ein, wenn du einen Platz haben möchtest. Ja? So, diejenigen, die jetzt also schon drin sind, Sie können jetzt gerne mal nachschauen, was hier so alles zu finden ist. Hier beispielsweise haben Sie, wenn Sie mal auf diese phänomenologische Thermodynamik klicken, haben Sie so die ganzen klassischen Inhalte drin. Vielleicht kommt Ihnen das eine oder andere noch bekannt vor. Das heißt, wir stellen Wissen bereit. Na, wie gesagt, hatte ich Ihnen vorhin schon erzählt, es liegt eine ODT-Datei dahinter, die ist in XML exportiert worden und jetzt funktioniert das Ganze. Wird so angezeigt. Und wenn Sie möchten und sich trauen, können Sie gerne auch mal so einen Test anklicken. Das sind hier vielfach Multiple-Choice-Tests, manchmal auch Tests, wo einfach bloß ein Berechnungsergebnis einzugeben ist und dann wird das automatisch bewertet. Ja. Die Testszenarien, die wir so als klassische Szenarien bezeichnen, sind also folgende. Wir haben auf der einen Seite, wie gesagt, Tests, die sich automatisch bewerten. Kann ein Schüler machen, wann immer er will, vollkommen zeitunabhängig. Wir haben zum Teil wenige Übungen drin, die kann ein Schüler machen, wann er möchte und so oft er möchte. Und es gibt Abgabeaufgaben, dazu sage ich dann gleich noch was dazu. Bei den Abgabe- und den Testaufgaben geht. Ja, gut, bei den Abgabe- und den Testaufgaben läuft ein Punktekonto im Hintergrund mit. Vielleicht haben Sie in der Begrüßungsseite hier oben schon gesehen, dass dieses Punktekonto dann aufsummiert wird. Ne, es gibt eine Maximalpunktzahl, die in dem Kurs 90 Punkte ist. Und der Kursautor sagt uns dann meistens, also aus meiner Erfahrung, als ich das studiert habe, genügte es, wenn ein Drittel, wenn die Hälfte der Punkte da sind, dann hätte ich jetzt von meinem Professor den Schein bekommen, mit Erfolg bestanden. Muss dazu sagen, wir geben an unsere Schüler im Normalfall keine Zertifikate aus, und auch keine Teilnahmebestätigungen oder mit Erfolg teilgenommen oder irgendwelche Prädikate oder sowas, weil das nicht die Intention unseres Projektes ist. Wir wollen nicht, dass die Schüler schon wieder getrimmt werden, du musst das jetzt bestehen und du musst den Test noch machen, sondern die sollen wirklich einfach mal sich ausprobieren, ob sie mit dem E-Learning klarkommen. Ja, deswegen höchstens auf Nachfrage, manche Schulen machen das dann von sich aus und sagen, du hast an dem Projekt teilgenommen, bitteschön, aber ansonsten ist das bei uns nicht der Fall. Ja, nochmal zurück, wenn wir jetzt alle hier in dem Test, in dem Kurs drin sind. Wir haben hier beispielsweise Übungen, ne? Die können gemacht werden, so oft wie man das möchte. Tests sind beschränkt auf 2 Versuche. Damit wollen wir einfach vermeiden, dass ein Schüler jetzt nochmal mehrmals die richtige Antwort errät, ne? Und dann irgendwann weiterkommt. Ja, und die Abgabeaufgaben ist eine ganz einfache Sache. Mit diesen Abgabeaufgaben erzwingen wir, in Anführungszeichen, die Kommunikation zwischen dem Kursbetreuer, sprich dem Lehrer und den Teilnehmern. Sie sehen hier schon, die bekommen hier ganz einfach eine Aufgabenstellung zugewiesen. Das ist ein einfaches PDF-Dokument. Das drucken die sich aus, so, lösen diese Aufgabe und müssen diese Lösung elektronisch im Abgabeordner wieder hochladen. Das heißt, der Schüler muss schon auch irgendwann mal sich einen Kopf drüber machen, wie er zu einem elektronischen Dokument kommt. Ist für die Schüler eigentlich kein Problem mehr. Na, die meisten fotografieren das mit dem Handy oder so, viele scannen es ein, aber auf alle Fälle muss es elektronisch gemacht werden. Das geht gar nicht anders, denn das System zählt, ob hier was drin steckt. Wenn wir uns nachher die Kurse mal aus Lehrer- und Schülersicht angucken, dann werden Sie sehen, dass Sie gegebenenfalls beim Anklicken hier unten von solchen Inhalten hier eine Meldung kriegen, du musst schon erstmal die Abgabe Nummer 2 deinem Lehrer geben oder die Abgabe Nummer 4, bevor du weiterkommst. Dann greift die Lernwegsteuerung. Der unterliegen Sie hier nicht, was Sie jetzt erstmal rundherum gucken können. So, was wir also auch zum Teil drin haben, sind in der genetisch-statistischen, hier unten habe ich noch so ein Beispiel, deswegen wähle ich auch diesen Kurs gerne. Wir haben auch zum Teil Vorlesungsmitschnitte dabei. Mal kurz gucken, wo das jetzt war. Natürlich wollen wir dem Schüler nicht 90 Minuten Vorlesung irgendwo jetzt hier antun. Das geht natürlich nicht zu machen, aber wir wollen denen wenigstens mal zeigen, wie das in so einer Vorlesung zugeht. Ja, dass man da auch mal zuhören muss und dass man auch mal was mitschreiben muss und solche Dinge. Und wir machen das dann also so, ja, hier gibt es mal noch ein kleines Experiment, das habe ich bei mir mal in der Physik gefilmt, dass die Schüler wirklich mal mitschreiben sollen, dann bekommen die dafür Tests. Wenn sie die Tests bestehen, ist die Welt in Ordnung. Wenn die Tests nach 2 Versuchen nicht bestanden worden sind, bekommen sie es nochmal textbasiert gezeigt, dass sie noch eine Chance haben. Aber dann natürlich mit der Bemerkung, also wenn du mal eine Vorlesung mitmachen musst, dann gewöhne dir an, doch ein bisschen besser mitzuschreiben oder irgendeinen Hinweis. Also die sollen ja auch ein bisschen was mitnehmen dabei. Ja? Gut. Fragen zum allgemeinen Aufbau. Sonst würde ich sagen, aus Zeitgründen switchen wir jetzt mal in die Rollenverteilung. Sie sehen jetzt, wenn bei Ihnen auf diesen Zetteln dort irgendwas steht mit Schuh und es fehlt unten eine Ecke, dann sind Sie jetzt mal Schüler. Und die anderen, die unten das Login mit Lehr haben, das ist derjenige, der jetzt als Lehrer fungiert. Wir fangen mal an mit einem Kurs. Ich kann den hier oben schließen, wenn Sie nicht weiter schauen wollen. Wenn Sie bei Lernressourcen bei der Suche nochmal COSEL eingeben, mit dem Kurs zu Gleichungssystemen. So. Bei den Gleichungssystemen werden Sie jetzt erstmalig im Vergleich zu Ihren Kolleginnen und Kollegen unterschiedliche Ansichten bekommen. Die Schüler sehen momentan so gut wie noch gar nichts. Wenn Sie jetzt mal als Schüler auf Grundlagen oder Lösungen finden klicken, werden Sie nicht weiterkommen. Dann kommt die Meldung, Sie müssen sich erstmal einschreiben. Es ist für Sie nicht zugänglich. Die Lehrer haben das schon, wir bereiten den Lehrern das schon vor. Und die Lehrer sehen auf der Seite, das ist immer das Zeichen, dass Sie als Kursbetreuer eingesetzt sind, ein Bewertungswerkzeug. Das sehen nur die Lehrer. Ja? So. Bei den Lehrern, Datenschutz ist gewährleistet, die Teilnehmer können untereinander die Bewertungen nicht sehen, sondern das sieht wirklich nur der Lehrer. Und der Lehrer sieht auch nur das für seine eigene Gruppe, nicht für fremde Gruppen. Ja, auch das funktioniert, denn wir haben ja manchmal Kurse laufen in 6 bis 7 unterschiedlichen Schulen, da muss die Trennung ganz sauber gewährleistet sein. Kriegen wir hin. Ja? So, diejenigen, die jetzt als Schüler fungieren, müssten bitte erstmal eine Einschreibung vornehmen, so wie das ja im Studium auch der Fall ist. So, dann sehen Sie hier schon mal, ja, wie das hier funktioniert. Wenn Sie später mal reingucken möchten und sich das Login irgendwo hinschreiben, ich lasse es noch ein bisschen auf, bevor ich es wieder brauche, können Sie bei Gäste sich jederzeit einschreiben und wieder austragen, können immer mal in den Kurs reingucken. Gibt es in allen Kursen, die fertig sind. Ja? So, gucken Sie mal bitte ganz nach unten, bitte jetzt nur die Schüler. Da müsste es einen Workshop GMW geben und je nachdem, wie Ihr Bildschirm hier aufgelöst ist, müssten Sie hier hinten einschreiben sehen, dort mal bitte draufklicken. Da erzählen wir den Schülern dann auch manchmal so die Situation, die ja durchaus manchmal passiert, dass ein Professor nachts 23.59 Uhr diesen Kurs freigibt, weil er 40 Studenten betreuen möchte, aber im Maschinenbau beispielsweise 300 Studenten anfangen. So, und dann muss man halt 53.58 Uhr klicken. Ansonsten war es das. Ne? So, das ist für die manchmal eine ganz unvorstellbare Situation. Man hat seinen Lehrplan, man hat seinen Stundenplan, man hat ein Zimmer, wo man hingeht, man weiß den Lehrer und jetzt muss man sich alles plötzlich selber organisieren. Ist schon eine wichtige Sache. Ne? So, ich gucke mal, ob es gelungen ist. Ich kann das hier ja sehen. Oh, komm her. Ich lasse die Seite einfach aktualisieren und dann sehe ich jetzt hier unten, ob hier Teilnehmer, ja, zwei sind eingeschrieben. Hat geklappt? Hat geklappt? Ja, gehen Sie mal bitte in den Katalog nochmal oder in die Suche. Ach ne, ne, das bringt nichts. Gehen Sie mal bitte in den, da, ja. Ja, und dann aber in die Lerngruppe jetzt eingetragen. Ne? Gut. Wer jetzt als Schüler eingetragen ist, kann ja schon mal ein bisschen was lesen oder probieren Sie einfach mal einen Test aus. Es kann Ihnen ja nichts passieren. Ne? Hat so, eben ja, kein Problem. Geben Sie mal bitte dort einfach nochmal COSEL ein. Mhm. Dann kriegen Sie nochmal alles angezeigt an Kursen, was Sie brauchen. Einfach Enter drücken. Ja.
Da kommt nichts.
Kommt nichts. Dann gehen wir hier nochmal auf zurück. Dann hat er sich jetzt irgendwo festgefahren. Und dann gehen wir hier mal COSEL ein. Ja, so jetzt haben wir alle Kurse. Mhm. Wir brauchen Gleichungssysteme, gibt es irgendwo? Ja, genau. So, Sie sind Schüler, also würden Sie jetzt gar nichts weiter angezeigt bekommen, weil Sie sich erstmal einschreiben müssen. Mhm. Genau, so ganz unten ist die, jawohl, dahin steht Einschreiben. Ja, und damit haben Sie praktisch Ihren Studienplatz gesichert und können losmachen. Ja, machen Sie sich mal den Spaß und machen Sie einfach mal den ersten Test. So, diejenigen, die als Lehrer jetzt fungieren, können ja jetzt mal gucken, was denn die lieben Schüler jetzt so alles getrieben haben. Sie sehen dort keine Namen, Sie brauchen also keine Angst haben, dass wir das irgendwo Ihrem Chef weiterleiten oder so, was Sie hier fabrizieren, ne? Sondern natürlich können die als Schüler unterwegs sein, denn auch mitschauen, mal gucken, wie das im Bewertungswerkzeug aussieht. Was würde denn der Lehrer jetzt sehen, nachdem Sie so den ersten Test absolviert haben? Klicken Sie einfach mal drauf, was Sie denken. Da geht es um Gleichungssystem, glaube ich, was, welches Gleichungssystem repräsentiert denn diesen Sachverhalt, der dort steht. Ne? Ja, raten Sie einfach mal, klicken Sie einfach mal was an. Es geht nur darum, zu schauen, was der Lehrer dann letzten Endes sieht. Wir haben in der Auswertung des ersten Projektes Unibelt dazu eine ganz interessante Antwort von einer Lehrerin bekommen. Da ging es nicht darum, Vorteile von E-Learning und was nicht alles, sondern die hat gesagt, wissen Sie, am angenehmsten für mich war, ich muss, wenn eine Schüleranfrage kommt, mal nicht sofort und simultan reagieren. Ich kann mir die Antwort in Ruhe überlegen, ich kann sie auch mal liegen lassen. Das ist an der Uni auch nicht anders. Wann kriege ich denn da mal eine Antwort, wenn ich einen Professor anfrage? Ja, und solche Dinge, das hat die also als sehr angenehm empfunden. Ja, dann kann man eben nachts um 10 auch nochmal reinschauen dort, wenn man da irgendwie nicht ausgelastet ist. Ne? So, um dann eben nochmal irgendwo was zu betreuen und nochmal anzuschauen. Ja? So, schauen Sie mal bitte, also die Schüler können jetzt, wenn sie einen Test mal gemacht haben, mal klicken Sie einfach mal irgendwo hin, ist ja egal, ob es richtig oder falsch war. Ja? So, schauen Sie mal mit uns gemeinsam, mit Ihren Lehrern, die jetzt hier im Raum sich aufhalten, ja, mal in das Bewertungswerkzeug. Das sieht der Schüler natürlich nicht, ist klar. Wenn ich in die Schulen fahre und der Lehrer noch nie irgendwo mit einem solchen Kurs gearbeitet hat, muss ich denen das ja auch zeigen. Das dauert eine Viertelstunde, dann haben die Lehrer das drauf, wie das geht. Also das ist sehr schön gelöst, ist überhaupt kein Problem. Ja? Im Bewertungswerkzeug können Sie nach Gruppen bewerten und dort müssten Sie als Lehrer diese eine Gruppe Workshop GMW sehen. Sie können gerne bei den Kollegen mal rumgucken, ne? Oder Sie können es sich auch hier vorne anschauen. Dort ist das auch genauso zu sehen. Gehen Sie bitte mal ins Bewertungswerkzeug rein. Sind Sie drin, Bewertungswerkzeug? Ja, gut. Wenn was nicht geht, kein Problem. So, wir haben die Gruppe Workshop GMW. Dann sehen Sie jetzt, dass wir offensichtlich also 4 Schüler angemeldet hatten. Die Schüler müssten sich anhand der Zahl ja eventuell dort erkennen. Ne? So, ein Lehrer hat sich auch mit angemeldet, da würde gerne Schüler sein, wie ich sehe. So, und jetzt können Sie hier praktisch nachschauen, an welchem Test oder an welcher Abgabe haben sich denn die Leute dort versucht. Aha, gar keiner hat sich hier irgendwo getraut? Nein?
Neu? Aber ich habe den Test noch nicht beendet.
Achso, Sie müssen den Test beenden. Ja, bitte mal beenden. Ne? So. Das machen die Lehrer also immer mal. Ne? So. Und Sie sehen, ach, das sieht doch gut aus. Ja. Nicht, dass Sie doch noch ein Zertifikat haben wollen oder so. Ne? Zwei von drei Punkten. Ne? Ja, Sie sehen, wie viele Versuche hat denn der gebraucht. Ne? Und es geht hier auch, das zeige ich Ihnen jetzt nicht erst, wenn ein Schüler wirklich mal zwei Versuche versemmelt hat und würde jetzt an der Grenze stehen und nicht weiterkommen, weil irgendwas war, ja, dann ist es auch möglich und in der Entscheidung des Lehrers zu sagen, okay, ich schalte dir noch einen Versuch frei. Ja, also die Schüler sollen ja nun nicht am zweiten Test scheitern und damit ist die Kursbearbeitung beschlossen. Das wäre ja schade.
Weil man dann nicht,
ne? Richtig. Ne? Ja, irgendwann kommt dann mal etwas später meistens dann eine Bremse und dann wird gesagt, also du musst schon erst den Test 1 und 2 absolviert haben, damit du dann irgendwann weiterkommst. Ja?
So.
Das haben wir meistens so eingestellt, dass die Punktezahl nur aufsummiert wird und der Schüler halt zum Schluss dann zu wenig Punkte hat, um den Kurs formal bestanden zu haben. Aber wir wollen da keinen Schüler ausbremsen. War auch so eine Erfahrung. Wir haben beispielsweise gesagt, wenn ich hier, Sie können dann gerne wieder schließen, das Bewertungsverfahren. Wir haben das dann so gemacht, dass wir gesagt haben, die Abgabe 3 beispielsweise oder eine Abgabe muss da sein, damit er zum nächsten Verfahren kommt. Und das ging gründlich vor den Baum, weil die Lehrer dann gesagt haben, also Leute, wir können nicht binnen einer Woche nachts irgendwas korrigieren, damit er weiterkommt. Aber es kommt irgendwann eine Bremse, also die Abgabe musst du schon erst machen, bevor du weiter darfst. Das ist ja dann typische Lernwegsteuerung und dann wird ja überhaupt erst E-Learning draus. Sonst ist es ja nur ein Hochladen von Informationen und Inhalten. Ne? Gut, so funktioniert das etwa. Sie haben jetzt erstmal einen kleinen Eindruck. Jetzt können wir die Rollen nochmal tauschen, wenn Sie das möchten. Wir können nochmal ganz von vorne anfangen. Dazu müssten Sie aber bitte den Browser schließen, weil sonst natürlich Ihr altes Login noch greift. Sie brauchen nur einfach den Browser schließen. Ja? Nee, nicht weitergeben, ich habe ja noch andere Logins da. Ich gebe Ihnen jetzt mal noch ein Lehrer-Login aus. Ich brauche diese Zettel dann zu Abrechnungszwecken wieder. Wenn Sie noch ein bisschen reinschauen wollen, können Sie das gerne tun und sich dann notfalls diese zwei Logins mal dann schnell aufschreiben. Ja. Und wie gesagt, wenn Sie Interesse haben an dem ein oder anderen Material, dann sagen Sie es mir oder schreiben Sie es mir per Mail. Ich schicke Ihnen da gern was zu. So, Sie hatten ein Lehrer-Login, dann erhebe ich Sie jetzt mal zum Schüler. Ja. So, also die ganze Tippeltappetour nochmal von vorn. Ich schließe hier auch nochmal den Browser. So. Das kann ich hier schließen. Aha. So. Und wir fangen nochmal neu an. Stellen Sie sich einfach vor, wir haben jetzt einen neuen Kursstart. Ne? Wir sind jetzt in der Schule. Sie haben sich jetzt als Lehrer oder als Schüler dazu entschieden, ach ja, die Matrizenrechnung würde ich mir gerne mal anschauen. Das wäre was für mich. Oder ich weiß schon, dass ich später, wenn ich in den Ingenieurwissenschaften mal studieren möchte, dann brauche ich Matrizenrechnung, würde ich gerne machen wollen. So. Starten wir es nochmal neu. Gut. Hier hatte ich Ihnen vorhin auch nochmal angeschrieben, das ist das Kursangebot, da können Sie auch nochmal lesen. Es ist zu jedem Kurs so eine kleine Kurzbeschreibung auch drin, wenn Sie sich für einen bestimmten Kurs entscheiden wollen oder mal reingucken wollen, steht auch nochmal da. Ja? So, wir brauchen jetzt nochmal diese URL, die ich hier vorne angeschrieben habe. bildungsportal.sachsen.de/upal. So, TU Dresden, ja, meins ist nun schon drin. Und Sie müssten jetzt bitte nochmal das andere Login dort nochmal eintragen, damit Sie jetzt als Schüler oder als Lehrer jetzt unterwegs sind. Klicken Sie bitte so weit durch, wie Sie schon kommen. Ja, Sie können dann bei Lernressourcen über Suche und COSEL sich dann mal bitte den Kurs COSEL Matrizenrechnung suchen. Mhm. Gut, Sie sehen es jetzt als Lehrer, ist richtig. Hat das klappt ja mit Ihrem Mac alles? Zugang zu Operator? Ja, gut, perfekt. Okay, so, jetzt haben Sie mal den direkten Vergleich. Geht? Dann. Ah ja, überleg das mal jetzt. Ja. Ja, Größe. Also ich brauche Sie bloß Größe eingeben. Und dann haben Sie irgendwo Matrizenrechnung. Ja. Genau. So, die Lehrer brauchen sich jetzt nicht einschreiben. Die Schüler müssen sich bitte wieder erstmal in die Lerngruppe eintragen. Weil die Lehrer, das habe ich so gemacht, dass die Lehrer jetzt wirklich nur die Ergebnisse aus der Gruppe Workshop GMW sehen. Ne? So, ne? Sie sehen den Unterschied, jetzt haben Sie ja so ein Bewertungswerkzeug. Das sehen nur die Lehrer und Sie sehen auch Lehrermaterial oder sowas. Ja? Gut, so. Haben Sie die Gruppe gefunden? Ja. Nee, hi. Nee. Sind Sie bei Matrizenrechnung?
Ja, eigentlich schon. Aha. Das ist doch der richtige, oder?
Große Matrizenrechnung? Ja. Hallo? Warten Sie, lassen Sie sich mal schauen. Sowas.
Die Betreuung läuft dann ansonsten auch stark über E-Mail.
Ja, das ist immer noch so, das Gang und Gäbe. Dann gehen Sie mal bitte auf das Output 2013 dort und schreiben sich dort mal ein. Ja, ja, also zwischen Lehrer und Schüler geht es meistens über E-Mail. Genau. Ne? Sie haben das ja gesehen, wenn Sie sich als Schüler einloggen, dann bekommen Sie hier immer das Passende dort angezeigt, E-Mail an Betreuer 1 bis 5 und so weiter. Also auch nur das, ne? Denn dahinter liegt dann die Mailadresse des entsprechenden Lehrers und Tutor kommt bei uns raus. Also die Schüler wissen dann, wenn es was Technisches ist oder so, ich weiß, der Lehrer kann mir das sicherlich auch nicht beantworten und ich kriege 0 Punkte, obwohl ich denke, alles richtig zu haben. Ja. Da muss was anderes sein, dann schreiben die halt an den Tutor. Und wir gucken auch jeden Tag rein, sodass wir dann zeitnah reagieren können. Denn das frustriert die Schüler, wenn die dann merken, dass sie irgendwie nicht weiterkommen, weil was Technisches vielleicht nicht funktioniert, und es reagiert keiner drauf. Also das muss man dann schon liefern können, binnen ein, zwei Tagen dann auch wirklich antworten zu können. Die Lehrer sagen da manchmal schon, also Leute, an der Uni ist es auch nicht anders, ihr müsst schon auch mal eine Woche mal warten können auf meine Antwort. Aber alles, was Technik ist, das muss dann schon laufen. Ja? Und das läuft bei den Kursen eigentlich auch relativ gut.
Und Betreuer 1 bis 5 ist dann immer schulspezifisch einer? Oder
das, ist der, nee, das ist der Lehrer, der praktisch die Schüler zusammengeholt hat. Momentan immer der Lehrer von der Schule, der seine 12 oder mehr Schüler um sich geschaut hat, das ist der Betreuer 1 dann für die Lerngruppe 1, Betreuer 2 für die Lerngruppe 2.
Und die Lerngruppe, ja? 2 ist von der gleichen Schule?
Nein, muss nicht sein. Muss nicht sein. Ich weiß nicht, ob hier schon jemand eingetragen ist. Nein, das Schuljahr geht ja gerade erst los. Hier steht normalerweise dann drin, Schule sowieso, Lehrer sowieso, andere Schule, Lehrer.
Also so weiter, sind, ne? Quasi schulübergreifend.
Ja. Ist auch möglich. Ne? Also die Kurse sind so, dass alle möglichen beliebigen Schulen, die mitarbeiten können oder wollen, dann auch dort reinkommen. Ne? Und da ist dann so in Hochzeiten, 12. Klasse, sind da manchmal schon 8 bis 10 parallele Lerngruppen drin. Ne?
So. Matrizenrechnung.
Nein, da gehen Sie mal bitte in die Output 2013, können Sie sich dort mal einschreiben und mal als Schüler agieren. So. Ja, wir haben noch 5 Minuten, Zeit vergeht. Ich zeige hier vorne nochmal an, wie das bei dem Bewertungswerkzeug aussieht. Ach, auf eins habe ich Sie nicht hingewiesen, wir haben noch eine Sache ergänzt. Damit die Schüler auch sehen, wie weit sie sind in dem Kurs, gibt es ein Element, ihr Kursergebnis. Das können, glaube ich, alle sehen, sowohl Lehrer als auch Schüler. Für die Schüler ist es aber natürlich interessant. Dort bekommen die angezeigt, was sie an Ergebnissen schon erzielt haben, wie weit sie sind, was die Gesamtpunktzahl ist. Das kann der Schüler immer sehen. Immer nur für sich. Braucht er ja, er braucht eine Fortschrittskontrolle. Ja? So, und ich schaue mal rein, ob die Schüler sich ruhig mal getraut haben, wieder den ersten Test zu machen. Ne? Bitte auch die Auswahl entsprechend setzen und dann auch den Test beenden oder abschließen. Und dann sehen wir beim Bewertungswerkzeug, hier ist aber drin, komisch. Ach, ich weiß warum. Na gut. So. Aha. Beim Bewertungswerkzeug. Und dann nach Gruppen haben Sie links eine Auswahl. Ne? Und da kommen Sie wahrscheinlich jetzt nicht rein oder Sie sehen eine Gruppe, die nicht gefüllt ist. Ja, genau, dort ist er nämlich drin. Ich habe vergessen, den beim Einschreiben einzutragen. Deswegen haben wir den nicht gesehen. Aber Sie sehen es hier vorne. Ja, hier kann ich also praktisch jetzt nachgucken, wer ist denn alles in dieser Gruppe drin. Vor allem, wie viele Versuche hat er gebraucht. Und irgendwann werden die Lehrer dann schon aktiv und sagen, also du hast jetzt 3 Wochen gar nichts gemacht. In 3 Wochen ist Kursabschluss, was ist denn los? Das sollten die Lehrer dann schon machen. Ja, also so ein bisschen mal einen Anstoß geben oder den Schülern auch mal Mut machen und sagen, komm, versuch's mal wenigstens. Dafür sind es alles Pädagogen. Ja?
Haben Sie vielleicht eine Minute oder zwei?
Ja. Ja.
Ja.
Geht, natürlich. Wir sind jetzt sowieso in 3 Minuten am Ende, also Sie können gerne noch ein bisschen klicken erstmal und ich zeige mal, wie das bei einem E-Portfolio aussieht. Wir gehen mal auf mein Portal. So, da mal schauen, wo haben wir denn eins mit E-Portfolio? Hier, große Unternehmensführung. Es gibt hier in dem Opal direkt ein Kursobjekt, ein vorbereitetes Kursobjekt zu Portfolio. Ja? So, wir fangen beim Portfolio an, mit den Schülern erstmal ein, haben wir genannt, Coverletter zu machen. Ein Schüler hat im Normalfall, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen so ist, mit Ihren Erfahrungen, mit Portfolios bisher nie gearbeitet. Die werden nicht dazu angehalten, mal über ihr eigenes Lernen zu reflektieren, geschweige denn das niederzuschreiben. Vielleicht mal was zu sagen dazu, aber mehr auch nicht. Ne? Und dann können die hier solche Aufgaben abholen. Portfolioaufgaben. So. Und ich müsste ja jetzt irgendwo mein Portfolio auch sehen können. Also die erste Aufgabe, die hier drin steht, ne, das ist dann so ein Inhaltsverzeichnis, das wird automatisch von Opal, bei Moodle weiß ich nicht, wie es dort ist, generiert. So, bekommt ein Handbuch gegeben, bekommt die erste Aufgabe, muss die entsprechend niederschreiben und dann seinem Lehrer abgeben und der sagt dann abgegeben, ja oder nein. Beziehungsweise gibt nur 1 oder 2 Punkte, das muss der Kursautor entscheiden, ob er jetzt die Qualität noch über Punkte abbildet oder auch nicht und das einfach so liegen lässt. Ja. So, dann holt er sich nacheinander die Aufgaben ab hier. Mal gucken, die erste Aufgabe sieht offensichtlich so aus. Ja. So. Und dann kann er das entsprechend beantworten dort. Das ist ganz neu, das ist in der Schule noch nie gelaufen. Da kann ich Ihnen vielleicht in der nächsten GMW was dazu sagen, wie das dann funktioniert. Ich muss ehrlich sagen, ich selber habe da noch ein bisschen, wenn ich mich so an meine Schüler erinnere, noch ein bisschen Bedenken, ob nicht ein Schüler lieber mal einen Test macht und eine Aufgabe macht, als dass er dann niederschreibt, wie er denn dort klargekommen ist. Das weiß ich noch nicht. Das ja, ja. Betreiben Sie es mit Studenten oder so, mit Studierenden? Ja, ja, ja. Mhm. Richtig. Genau. Ne? Und jawohl, die Mitarbeiterin, die das gemacht hat, ist jetzt auch in einem anderen Projekt für E-Portfolios zuständig da. Ja. Aber wie gesagt, mit Schulen haben wir es noch nie betrieben. Mal sehen, wie das läuft. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Ne?
In Hamburg gibt es auch einige Schulen, die Portfolios auch
ja.
Haben.
Mhm. Ja. Ja. Ja, das ist nur ganz unterschiedlich. Man kann ja auch mal Haare nehmen oder so. Ne? Gut, von meiner Seite aus wäre es das. Ich will Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. 90 Minuten sind rum. Ich hoffe, Sie haben so einen kleinen Einblick gekriegt, wie man das machen kann. Vielleicht haben Sie auch gemerkt, wenn man einmal so einen Workflow hat, so schwierig ist das auch gar nicht, E-Learning zu betreiben, wenn die Plattform so ist, dass man auch wirklich relativ leicht und ohne größere Schulung dann erstmal anfangen kann damit. Wir brauchen für unsere Lehrer keine Schulung und für die Schüler auch nicht. Viertelstunde Einführung ins Bewertungswerkzeug, so wie Sie es jetzt gemacht haben, und dann ist das erledigt. Wenn Sie Fragen haben, ansonsten gerne per Mail. Schauen Sie einfach auf unsere Seiten, da steht noch die URL, da stehen auch die Ansprechpartner drauf. Wenn es technische Fragen gibt, eher pädagogische, didaktische Fragen gibt, können Sie gerne mit uns da in Kontakt treten. Und dann wäre das von meiner Seite aus alles. Vielen Dank für Ihr konzentriertes Arbeiten als Kollegen-Schüler und als Kollegen-Lehrer. Ja, ich hoffe, Sie haben wieder was mitgemacht und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und eine gute Tagung noch. Ne? Wiedersehen. Danke.